vielleicht auch mal so ein Vorurteil, dass man dann immer hat, so die Caritas, die hat halt Geld und dann kann die das so verteilen unter den Menschen und Gutes tun. Nee, die muss ihr Geld ja auch verdienen, um dieses Gute tun zu können.
Wir wollen die Möglichkeit bieten, in Krefeld und Meerbusch ein würdevolles Leben zu führen und Perspektiven bieten. Um dem begegnen zu können, müssen wir uns vernünftig aufstellen.
Dann habt ihr gesagt, wir starten mal einen Strategieprozess.
Und hatte ich angeschrieben und gefragt, ob es das auch in Non-Profit-Sprache gäbe.
Gab's noch nicht, ne? Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Ja, und dafür widmen wir uns heute mal einem etwas anderen Thema, sage ich ganz bewusst. Wir begeben uns heute mal in den Non-Profit-Bereich und ich freue mich sehr, heute an dieser Stelle Dana Klöß begrüßen zu können. Hallo Dana.
Hallo Christian.
Du bist heute Vorständin des Caritas-Verband für die Region Krefeld und hast einen Background, der hat uns auch mal ganz kurz zusammengeführt, nämlich mal ganz kurz an der WAU, da hast du dein MBA gemacht. Davor hast du ein Studium der Diplom-Sportwissenschaften an der Humboldt-Uni in Berlin absolviert. Und das Sportthema, das werden wir gleich nochmal beleuchten, denn das hat dich am Ende des Tages auch in den MBA gebracht, als, ich glaube, eine der ersten Stipendiatinnen der Deutschen Sporthilfe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du warst davor aber auch schon beruflich tätig, also eigentlich deiner ersten, wie hast du das so schön gesagt?
Sportlerrente.
Genau, Sportlerrente. Sehr schön. Warst du bei der Salvea in Krefeld tätig für ungefähr 12 Jahre? Und ja, aber bevor du sozusagen dahin gekommen bist und was das alles mit Sport zu tun hat, du hast mal angefangen mit Eisschnelllaufen, bist dann umgesattelt auf Bahnradsport und hast nach bereits nur 2 Monaten Training, das fand ich sehr beeindruckend, auf Anhieb den 2. Platz bei der Deutschen Bahnmeisterschaft gewonnen. Und insgesamt bist du 5-fache deutsche Meisterin im Bahnradsport. Du hast den Europacup gewonnen und bist WM-Dritte 2008 in Manchester geworden. Dann gab es den MBA an der WAU und heute bist du bei der Caritas. Wie ist das passiert?
Wie konnte das passieren?
Also, ja, wie kommt man da so hin? Was ist das für ein Weg?
Ja, ich glaube, die Analogie zum Leistungssport ist, dass sowas wie Eisschnelllauf oder Bahnradsprint für Frauen, zu dem Zeitpunkt, als ich zumindest gefahren bin, das hat man doch eher aus intrinsischen Motiven heraus getan.
Okay. Also,
das war der schlecht bezahlteste Nebenjob neben dem Studium, den man haben konnte, wenn man auf den Stundenlohn guckt. Mhm. Aber ich habe überlebt und ich habe sehr viel erlebt und das hat mich immer angetrieben. Mhm. Und ich glaube, diesen Antrieb von innen heraus, den braucht man auch, wenn man in einer Non-Profit-Organisation wie der Caritas arbeiten möchte.
Absolut, intrinsische Motivation. Aber bleiben wir doch mal bei der Caritas. Den Namen hat mit Sicherheit jeder auch schon bei unseren Zuhörern gehört. Aber was macht die Caritas konkret, also Caritas Deutschland, und was macht ihr konkret in Krefeld-Meerbusch?
Also die Caritas Deutschland, fangen wir mal sehr groß an, ist beschäftigt aktuell über 700.000 Mitarbeiter, ist damit der größte Arbeitgeber Deutschlands. Und ich habe es die Tage nochmal recherchiert. Wir sind so groß wie die chinesische Post.
Okay.
Wir sind eine ganze Menge Regionalverbände, die sich unterteilen in Caritas-Regionalverbände, aber auch Sozialdienst katholischer Frauen, Sozialdienst katholischer Männer, die alle unter dem Dach des Deutschen Caritas-Verbandes sich subsumieren. Die Caritas in Krefeld hat aktuell knappe 1500 Mitarbeiter.
Mhm. Also deine Wirkungsstätte?
Meine Wirkungsstätte und ist, so ist es bei den regionalen Caritas-Verbänden, ist auch regional auf Krefeld und ein Stück von Meerbusch begrenzt.
Also gibt es keine regionalen Markterweiterungen, da ist sozusagen strategisch schon mal die Grenze gesetzt. Aber was man dann in dieser Region tut, das können ja dann trotzdem sehr viele spannende Themen sein. Was habt ihr da alles, ich sage jetzt mal, im Leistungsportfolio oder im Angebot für die Menschen in Krefeld? Ich übersetze es jetzt schon mal ein bisschen.
Genau. Also mit diesen 1500 Mitarbeitern bieten wir Altenhilfe an, ambulant, stationär, aber auch als Tagespflege. Wir haben einen Bereich für Alkohol- und Drogenhilfe, darunter auch eine ambulante Reha für Suchterkrankte, aber auch einen Konsumraum, wo Suchterkrankte im geschützten Rahmen auch konsumieren können unter medizinischer Beobachtung. Wir haben öffentliche Kinder- und Jugendeinrichtungen, wo die Kids nach der Schule pädagogisch gut betreut sind. Wir haben eine Kita. Wir beteiligen uns an Gemeinde- und Stadtteilarbeit, haben einen großen Bereich, den größten in Krefeld für die Beratung im Bereich Integration, Migration.
Okay.
Und dann so Tätigkeitsfelder wie fahrbarer Mittagstisch und Hausnotruf. Und haben dann noch zu guter Letzt Secondhand-Läden im Bereich Bekleidung. Also Modeläden, zwei Stück und einen Möbelladen, die Haushaltsauflösungen machen und damit dann den Leuten, die deutlich weniger Geld haben, Dinge wie Stühle, Tische, Couch, alles, was man so in der Wohnung finden kann, zugänglich machen.
Man merkt das ja schon, also das ist so ein bisschen natürlich auch eure Zielgruppe, auch wenn ihr, glaube ich, für alle Menschen da seid. Aber ihr habt natürlich den Anspruch, hier auch für diejenigen da zu sein, denen es vielleicht nicht so gut geht in der Gesellschaft, für die es vielleicht kein Angebot gibt. Und dann versteht man vielleicht auch, wie dieses Portfolio vielleicht entstanden ist, nämlich immer an den Bedürfnissen, die diese Menschen haben.
Das stimmt.
Ne? Also da hat sich vielleicht keiner erstmal strategisch hingesetzt und gesagt, wo können wir denn wachsen, wo können wir wie viel Geld machen, sondern wo wird Hilfe gebraucht.
Genau, das war auch der Start tatsächlich. Die Krefelder Caritas ist eine der frühen Caritasen, 1916 gegründet, exakt am 14.12.1916. Okay. Kann sich auch jeder merken, ist nämlich mein Geburtstag.
Ach so, okay, ja, okay, danke, ich habe den Hinweis verstanden. Entschuldigung, stand ich jetzt auf dem Schlauch.
Die ersten Hilfefelder waren Versorgung von Kranken und notleidenden Menschen. Mit der Nachkriegszeit ging es dann weiter, dass ein fahrbarer Mittagstisch ins Leben gerufen wurde. Dann wurden tatsächlich auch schon Gefangene und auch Alkoholerkrankte betreut. Ja. Das ging sehr, sehr früh los. Und in Richtung der 70er Jahre ging es dann weiter mit ambulanter Altenhilfe und dann kamen auch die ersten stationären Altenheime mit dazu.
Okay. Ihr habt irgendwie die erste Mitarbeiterin gesucht, ne? Also
ja.
Irgendwie auch ein paar alte Dokumente mal mitgehabt. Also es ist ja wirklich schon, also wir reden ja jetzt hier nicht von einem Familienunternehmen, wo wir dann irgendwie 100 Jahre zurückgehen, sondern von was anderem. Aber finde ich ja auch sehr, sehr spannend zu sehen. Also und das ist viel intrinsische Motivation. Das ist Nächstenliebe als Antrieb, wenn ich das mal so formulieren darf, an der Stelle. Und das auch im Rahmen der katholischen Kirche. Da würde man ja jetzt auch mal die Frage stellen, wie finanziert ihr euch denn heute überhaupt?
Wir sind mit fast 90% unseres Umsatzes in der normalen Regelversorgung. Im Bereich der Altenhilfe. Und
90%? Okay.
Ungefähr 90%, ja, genau. Okay. Also das heißt, wir haben einen normalen Versorgungsvertrag mit Pflegekassen, Krankenkassen, Sozialhilfeträgern. Das kann im Grunde jede Organisation, genau, ob Profit oder Non-Profit machen. Und da müssen wir uns auch an die Regeln halten. Da ist ein Defizit gar nicht vorgesehen. Wir sind mit dem Rest in einem Feld unterwegs, was wir zum einen als Fördermittel- und Zuschussgeschäft bezeichnen. Das heißt, dass wir Aufträge vor allem auf kommunaler Ebene zur Versorgung von verschiedenen Personengruppen annehmen und da auch Verträge bestehen. Zum Beispiel der Bereich Integration, Migration, der ist durch die Stadt beauftragt. Da stehen wir im Vertragsverhältnis mit der Stadt und die zahlt uns Fördermittel und Zuschüsse für unterschiedliche Projekte in dem Bereich, darüber werden die Mitarbeiter finanziert. Diese Fördermittel und Zuschüsse sind manchmal kostendeckend, eher selten. Es gibt sehr viele, die von einem Eigenanteil ausgehen, den die Organisation selbst mit einbringen muss. Der liegt so um die 10%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen größer. Das heißt für uns, wir müssen irgendwo diesen Eigenanteil herholen. Genau, das ist diesem Fördermittel- und Zuschussgeschäft, liegt das einfach inne.
Okay, verstehe.
Und dann haben wir noch einen ganz kleinen Bereich, das ist der soziale Zweckbetrieb, das sind unsere Möbelläden und das Modegeschäft, wo wo wir im Grunde in Konkurrenz zur normalen freien Wirtschaft auch stehen, also zu anderen Secondhand-Läden. Die betreibt man auch genauso betriebswirtschaftlich, wie die anderen das tun.
Ja, genau. Okay, verstehe. Vielleicht auch mal so ein Vorurteil, dass man dann immer hat, so die Caritas, die hat halt Geld und dann kann die das so verteilen unter den Menschen also und Gutes tun. Nee, die muss ihr Geld ja auch verdienen, um dieses Gute zu tun zu können.
Das stimmt, ja.
Obwohl wir uns dann ja im Non-Profit-Bereich bewegen, weil ja auch einfach viele Dinge macht, die ja kein Geld direkt bringen, also kein Profit, Non-Profit orientiert sind, steht ihr im Wettbewerb zur privaten Wirtschaft, auch in diesen ganzen Themenfeldern. Und tatsächlich ist der soziale Sektor ja auch aktuell und in Deutschland mit ganz besonderen Herausforderungen konfrontiert. Kannst du uns da nochmal, was sind eure Kern-Challenges, die ihr da dabei auch habt?
Wir sind ja im Dienstleistungsbereich ganz stark. Mhm. Wir haben eine Personalkostenquote jenseits der 80%.
Okay. Und ihr müsst die Leute auch noch finden, ne?
Und wir müssen die Leute finden. Mhm. Und wir haben ein ziemlich großes Spektrum, wo wir die ältere Bevölkerung adressieren. Mhm. Das heißt, das, was da demografisch auf uns zurollt, das erwischt uns halt auf zwei Ebenen. Einerseits, dass wir Personal benötigen, um diese Dienstleistungen weiter anbieten zu können. Und auf der anderen Seite wird der Bedarf einfach steigen. Mhm. Und dem begegnen zu können, müssen wir uns vernünftig aufstellen. Wir haben jetzt mal rechnerisch noch gute 5 Jahre Zeit. Das klingt jetzt viel.
Die sind schnell vorbei.
Genau, die sind aber auch schnell vorbei. Wir nehmen uns einen Olympiazyklus und dann müssen wir es fertig haben.
Okay, sehr schön. Ja, dann haben wir den Sportbogen nochmal geschlagen. Also wirklich große Herausforderung. Ihr tut verdammt wie gute Dinge. Und jetzt bist du vor roundabout 2 Jahren ja mit in den Vorstand, nicht ganz, in den Vorstand mit eingetreten, mit Deck sozusagen, mit dem du das ja gemeinsam machst. Habt ihr irgendwie gesagt, ach, da brauchen wir jetzt irgendwie eine Strategie?
Genau.
Wie seid ihr denn da vorgegangen? Also ist das so ein normaler Strategiezyklus, den man dann bei der Caritas in so einer Einheit anstößt, weil man den immer schon so gemacht hat? Oder wie war der Start?
Also es gab, ich glaube, vor ungefähr 10 Jahren mal so die ersten Ansätze. Die habe ich jetzt nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Das sagt ja auch immer schon mal was.
Ja.
Aber nein, es ist nicht üblich. Genau deswegen ist es auch eine echte Herausforderung. Mhm. Die handelnden Personen, die da auch zum Teil wirklich lange Jahre schon einen guten Job gemacht haben, mit denen sich an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wo stehen wir jetzt und was müssen wir tun, damit wir in 15 Jahren immer noch stehen.
Okay, das sind Fragen, die man sich dann einfach in der Vergangenheit nicht so stellen musste. Vielleicht.
Genau, also es war in der Form, wie wir es heute machen müssen, nicht notwendig. Mhm. Wir sind ja auch noch, also wir sind ja nicht immer 1500 Mitarbeiter gewesen.
Klar.
Die Caritas war vor 20 Jahren, waren es irgendwie 200 Mitarbeiter.
Okay. Mhm.
Das macht halt was mit der Organisation.
Dann habt ihr gesagt, wir starten mal einen Strategieprozess. Dann freue ich mich ja immer, also wenn schon mal jemand per se darüber nachdenkt, einen Strategieprozess zu starten, ist das ja schon mal gut. Was waren so die ersten Schritte? Wie bist du da rangegangen? Wie habt ihr die Leute, die das ja gar nicht gewohnt sind, sondern die heute ihren Job im Zweifel schon seit 20, 30 Jahren bei euch tun, in den Einrichtungen, in denen sie die tun, dann ins Boot bekommen in so einem Prozess?
Die Ankündigung, dass es einen Strategieprozess geben wird, die gab es tatsächlich schon, bevor ich meinen ersten Arbeitstag hatte und hatte mit Delk dann auch schon, kann mich ganz gut dran erinnern, da war ich, glaube ich, gerade in Florenz. Da habe ich mit ihm da telefoniert, wann wir starten können und wie wir das aufsetzen können und wo die Reise hingehen kann. Zum Auftakt haben wir alle Führungskräfte, die bis zur Einrichtungsleitungsebene, 35 Einrichtungen. Mhm. Das ist dann schon eine echte Mannschaft.
Absolut.
Die haben wir zusammengeholt und haben einen Auftakt gemeinsam gemacht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon einen Berater an Bord. Da hat sich dann nach ein paar Wochen herausgestellt, dass wir nicht ganz die gleiche Sprache sprechen und haben dann gesagt, naja, bevor wir uns da ganz verrennen, das war dann auch für beide Seiten okay. Dann haben wir uns erstmal auf die Suche begeben und analysiert.
Mhm.
Ganz viel.
Also Situationsanalyse.
Situationsanalyse, genau. Und auch mal die Frage gestellt, was sind denn die Nöte der Menschen in Krefeld und Meerbusch.
Also die Kundenbedürfnisse, ich übersetze das jetzt immer so ein bisschen fürs Publikum.
Genau. Unser Subclaim ist, ist ja Not, Sehen und Handeln.
Mhm.
Von daher haben wir gesagt, ja, dann müssen wir die halt jetzt auch sehen.
Mhm.
Worum geht's denn und wer ist es denn und wer hat denn da einen Bedarf? Das hat schon mal zu vielen Ideen geführt, was man so noch nicht abdeckt an Nöten. Genau, die Analysephase hat relativ lang gedauert, weil wir dann auch ein paar Tools genutzt haben, wie die SWOT-Analyse, sind auch einmal das Business Model Canvas durchgegangen mit allen Leistungen, die wir haben. Und es sind halt einfach viele. Es sind 28.
Ja, okay. Großes Portfolio, viele Menschen, mit denen ihr das machen müsst. Und die sind das ja jetzt auch nicht gewohnt, das jeden Tag mal zu machen oder haben es schon 10-mal gemacht.
Wir haben uns da viel Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Leute abholen, wo können wir Wiederholungsschleifen auch einbauen, damit wir eine Durchdringung hinbekommen und eine Partizipation und die Leute zum Mitdenken einladen können und die auch zu befähigen, mit diesen Instrumenten zu arbeiten und zu denken.
Ihr habt ja, glaube ich, auch das ein oder andere Instrument, also Framework, dann auch, ja, ich sag mal, ein bisschen angepasst.
Genau. Also
die WCG-Matrix fand ich da ganz spannend, wie ihr die uminterpretiert habt. Das war so eins meiner Highlights.
Ja, das ist, ich bin ja also ähnlich wie du, auch so ein bisschen Business School geprägt.
Genau, und ich glaube, wir haben uns in New York tatsächlich kennengelernt.
Haben wir uns genau, bei Peter. Und da hat man ja irgendwie ein ganzes Portfolio an Tools in der Hinterhand. Aber mir war ziemlich schnell klar, dass diese Bezeichnung, die kann, wenn ich da drauf gucke, kann ich das vielleicht noch irgendwie da rein interpretieren und habe da auch weniger Störgefühl. Aber
also
ich kann
Stars, Cash Cow, Poor Dog,
genau,
ne?
Genau, so. Und Wachstum und Marktanteil und das.
Das ist einfach eine andere Sprache, ne?
Es ist eine
andere Organisation
Sprache,
nicht immanent ist.
Und um dort nicht mit einem Vokabellernen anfangen zu müssen, haben wir gesagt, Konzept an sich ist ja super. Lass es uns doch einfach an unsere Bedürfnisse anpassen und haben dann eben zwei Dimensionen gewählt. Die eine ist halt die grundsätzliche wirtschaftliche Notwendigkeit, die wir als Organisation brauchen. Also um zu existieren, müssen wir eine schwarze Null haben, sonst gefährden wir unsere Gemeinnützigkeit. Und die zweite Dimension war die soziale Wirksamkeit, weil das das Ziel der Organisation ist. Wie sehr und wie viele ist so ein bisschen die Frage. Okay. Das war gar nicht so einfach tatsächlich. Und ein Faktor war dabei, dass wir uns die Frage gestellt haben, wenn wir es nicht tun würden in Krefeld, würde es jemand anders machen? Und das kann ich bei einer Regelversorgung wie Altenheim, kann ich sagen, ja, da kommt dann jemand,
ja, klar.
Übernimmt das,
rein,
genau,
freut
da gibt es genug Anbieter.
Skalierungseffekt.
Aber so ein Konsumraum oder so eine Notschlafstelle explizit für Drogenabhängige, Suchterkrankte, sagen wir, da sucht man lange, bis man jemanden findet, der das macht und der das vielleicht auch gerne macht. Und das waren so Kriterien, die wir angelegt haben, um dort eine Matrix aufzubauen. Und du hast gerade die vier Quadranten angesprochen. Die haben wir auch neu betitelt. Wir haben die arme Kirchenmaus dort, können wir dort finden, die halt in der wirtschaftlichen Notwendigkeit so ein bisschen hinten dran ist, aber eine extrem hohe soziale Wirksamkeit hat und auch im Grunde die DNA der Caritas widerspiegelt. Das sind wir. Dann haben wir die Leuchttürme, die beides können. Das sind dann die sozialen Zweckbetriebe, die im Grunde qua ihre Position in der freien Wirtschaft, dass da auch einen guten Profit hinkriegen und eine sehr hohe soziale Wirksamkeit haben. Und dann haben wir die sozialen Sponsoren. Da laufen eher die Regelversorgungsbereiche rein, weil wir sagen, gut, wenn wir es nicht machen, kommt halt ein anderer. Und dann haben wir die weder das eine noch das andere haben. Das sind halt unsere Hamster, die im Hamsterrad hängen. Und da müssen wir halt was tun. Das ist auch, das Bild ist auch ganz schön, weil es einfach auch impliziert, dass man da handeln muss. Entweder in die eine oder in die andere Richtung.
Ja, jetzt hat's ja damit, ne, also Portfolio analysiert, das auch mit sehr vielen unterschiedlichen, das in so einem breiten Portfolio. Also das Ganze hat ja schon mal ein paar Monate dann gedauert. Und dann haben wir irgendwann nochmal gesprochen. Genau. Ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Keine Ahnung.
Ich weiß wie.
Ja?
Ich habe dich auf LinkedIn angeschrieben, weil ich dein Buch in der Hand hatte.
Ah,
und eigentlich war mein Plan, mit diesem Titel kann ich hier, errege ich auf alle Fälle Aufmerksamkeit.
Okay, also Hoffnung ist keine Strategie in so einer Einrichtung, ne, wo Hoffnung ja quasi das Lebensprinzip ist.
Gehört zur Haltung bei uns, definitiv. Und hatte ich angeschrieben und gefragt, ob es das auch in Non-Profit-Sprache gäbe.
Ja, gab es noch nicht, ne? Das haben wir dann auf dem Weg so ein bisschen gefunden.
Ja.
Ne? Aber das Framework, ich glaube, der Prozess an sich, den ihr natürlich ein bisschen anders vorne variiert habt, aber jetzt so in Anführungszeichen hinten raus in der Strategieentwicklung, konnten wir doch davon schon ein bisschen was nutzen. Ne?
Absolut, also das war für uns auch sehr hilfreich, um da die Akzeptanz schon mal in dem engeren Führungskreis zu erreichen, dass wir sowas wie den Begriff Kunden mit Menschen ersetzt haben. Das hilft. Das hilft sehr.
Also sind viele Wording-Thematiken, ne?
Das ist Vokabeln. Aber klar, die Worte sagen halt was.
Ja, absolut. Und die haben eine Bedeutung und Worte sind im Strategieprozess, der ja auch Formulierungsprozess ist, dann auch wichtig, weil das Sprache schafft dann auch Identität.
Ja.
Sehr, sehr wichtig. Also von daher, da sind wir dann zusammengekommen. Ihr habt den, oder wir gemeinsam haben dann den Strategy Frame ja in einen, ich nenne das jetzt mal Non-Profit Strategy Frame umgewandelt. Vielleicht können wir den so auch in der Grundsätzlichkeit vielleicht mal auch mit der Welt da draußen teilen. Also jetzt nicht eure Strategie im Detail, aber sozusagen den Frame, wie wir ihn als Non-Profit interpretieren, um auch vielleicht anderen Non-Profits die Möglichkeit zu geben, mal ins strategische Denken und Handeln zu kommen.
Ja, sehr gerne.
Das wäre mal schön. Aber kommen wir nochmal zu eurer Strategie und zu eurem Strategieprozess. Also wir sind dann sozusagen ja in unsere Workshops gegangen, wir haben den Frame jetzt ausformuliert. Dann geht es ja auch in die Vermittlung am Ende des Tages. Aber was waren so auf der inhaltlichen Ebene? Wir haben ja auch sowas wie ein Wirkungsversprechen, was dann ja sehr stark darauf einzahlt, bei euch auch gegebenenfalls. Was waren so die Momente, die Elemente in diesem Prozess, wo du sagst, ja, da haben wir so einen richtigen Kontext gefunden. Da haben wir auch vielleicht was total Eigenes daraus kreiert für uns und unsere Organisation.
Das Wirkungsversprechen war bei uns, glaube ich, tatsächlich so ein Moment der gemeinsamen Erkenntnis der Gruppe, die das sich auch erarbeitet hat. Im Grunde eine Art Dreiklang formuliert, was wir den Krefeldern und Meerbuschern denn geben wollen. Das ist einmal, dass wir die Menschen zusammenbringen wollen. Wir wollen die Möglichkeit bieten, in Krefeld und Meerbuschen würdevolles Leben zu führen. Und wir sind diejenigen, die auch Perspektiven bieten. Der Weg dahin, den hast du ja methodisch mit uns, hast den methodisch begleitet. Und das hat schon, also da, ich finde, das im Raum war eine super Stimmung. Die alle haben sich darauf eingelassen, auch dafür erstmal hier an der Stelle auch nochmal großes Dankeschön.
Danke, danke.
Das hat echt gut funktioniert und das Gefühl, dass wirklich auch jeder genau hinter diesen drei Aussagen steht und sagt, dass ja, das sind wir und das möchten wir, das ist unser Versprechen an die Menschen da draußen. Du hast uns dann aber, waren wir alle sehr zufrieden und dann hast du gesagt, ja okay, klingt total toll, aber jetzt sag mal, was ist denn eigentlich hier Würde? Eine dicke Behauptung, aber was versteht ihr denn darunter? Und dann ging es nochmal ans Eingemachte und da ist, glaube ich, was entstanden, was wir vorher in der Form nicht hatten und was uns jetzt schon sehr hilft. Unsere heutige Situation zu bewerten, unser heutiges Portfolio zu bewerten, aber auch zukünftige Entscheidungen besser zu treffen.
Also wir haben quasi ja Elemente, also wir haben mal versucht, was sind die Elemente, die würdevolles Leben eigentlich ermöglichen und wie können wir das wirklich bewerten, dass es nicht nur eine Worthülse bleibt sozusagen, sondern dass man daraus wirklich auch Klarheit und du hast so schön gesagt, ne, Guideline und ja Hilfestellung für Entscheidungen im täglichen Leben im Zweifel sogar und in strategischen Unternehmensfragen dann auch beantworten zu können. Also von daher, da bin ich auch froh, dass ich das mit euch machen durfte, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ist ja auch nicht immer so einfach, wenn so jemand kommt mit so einer Sprache. Aber ich war ja lange Messdiener, also von daher konnte ich mich ein bisschen assimilieren, in Anführungszeichen. Ich habe es zumindest versucht, nach bestem Wissen und Gewissen das zu machen. Aber jetzt, ne, jetzt haben wir da eine schöne Strategie, die hat auch, finde ich, einen ganz, ganz tollen Namen. Und wenn wir hier mit dem Podcast rauskommen, dann ist sie auch schon verkündet, dann kennt die bei euch im Laden auch jeder. Ich weiß nicht, ob du den Namen nochmal erzählen willst. Den fand ich irgendwie sehr passend, weil der passt dann auch zu diesem würdevollen Leben. Und finde ich, gibt dem Ganzen auch den Anstrich, den es braucht. Denn am Ende des Tages braucht die Strategie, ist die ja nicht dafür da, um eine Strategie zu sein, sondern sie muss für die Organisation Wirksamkeit entfalten.
Das Ziel war ja, eine Strategie für 2030 zu entwickeln. Mhm. Und als es dann um die Namensfindung ging, da kommen immer so die üblichen Klassiker, die andere auch nehmen können und auch nehmen. Wir sind dann auf Nächstenliebe 3.0 gekommen und sind dann auch dabei geblieben. Vielleicht auch, weil es andere Organisationen nicht so einfach nutzen können.
Absolut.
Caritas ist frei übersetzt Nächstenliebe und von daher trifft es genau das, was wir wollen. Mhm. Wir wollen bis eine Strategie haben, die uns gut in das Jahr 2030 führt.
Da steckt irgendwie auch ein bisschen Digitalität drin, weil ohne die wird es auch da in Zukunft nicht gehen. Das müssen wir, glaube ich, sagen. Die 3.0 passt dann ja auch für das Jahr natürlich. Und ich finde die Nächstenliebe aber auch mal mit dem strategischen Gedanken zu verbinden, im Zweifel ja wesentlich mehr Nächstenliebe und wirksamer anbieten zu können, weil halt auch klar ist, was man im Portfolio hat, womit man Geld verdient, womit nicht, aber warum auch nicht oder wie man es auch dahin bringen kann, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Themen, das Geld zu verdienen, nicht um Geld zu verdienen, sondern um mehr Nächstenliebe zu ermöglichen.
Genau.
Und das finde ich ist eigentlich dann der richtig, richtig, richtig schöne Bogen an der Stelle. Ja, was sind denn da, wenn wir jetzt mal so nach vorne schauen, so die ja die Highlight-Projekte und Themen, die ihr da wirklich angehen müsst, weil ich glaube, in eurer Situation, gucke ich mal in Richtung Diakonie, Altenheime insgesamt, ne, also auch dieses ganze Thema der alternden Gesellschaft und wie gehen wir damit um, was sind so ein paar Schlaglichter, wo du sagst, so ach, da muss man wirklich jetzt drüber nachdenken und da muss man auch schon konkret handeln.
Wir haben im Wesentlichen vier Bereiche, die wir adressieren. Das ist einmal unsere christliche Unternehmenskultur als Teil unserer DNA, die wir bei all dem, was kommt, sichern möchten. Und das aber auch im Portfolio sichtbar machen möchten. Das heißt ganz konkret, dass wir gesagt haben, völlig egal, wo wir hinwachsen und wie viel wir wachsen in Bereichen, die vielleicht Regelversorgung sind, ein bisschen Geld verdienen. Wir möchten immer einen gewissen Mindestprozentsatz an Dingen im Portfolio haben, die sonst kein anderer tut. Also genau, das sind aktuell haben wir da den Benchmark bei 5% gesetzt. Die darf es nie unterschreiten. Okay. Und wenn wir an der anderen Stelle deutlich wachsen, dann müssen wir dort kreativ werden und gucken, dass wir dort immer mindestens die 5% einhalten, um bei unserem Kern zu bleiben. Das zweite ist, dass wir uns die finanzielle Sicherheit angeschaut haben, die wir sicherstellen müssen, um das, was wir heute tun, auch zukünftig anbieten zu können. Das ist vor allem im Bereich Fördermittel und Zuschüsse ziemlich schwierig, weil das unmittelbar von politischen Entscheidungen abhängig ist. Und da weiß im Grunde heute keiner, was im nächsten Jahr, in den nächsten 3, 4 oder 5 Jahren passiert. Darauf bezogen haben wir uns, der Delk und ich, uns mal hingesetzt und haben gesagt, Mensch, weißt du, eigentlich wäre es doch cool, wenn die Caritas auch mal 200 Jahre alt wird. Wir werden nächstes Jahr 110, also dann sind es nur noch 90 Jahre. Und unser persönliches Ziel ist, jetzt unsere Arbeit so gut zu machen, dass wir alles dafür getan haben, dass die Organisation auch irgendwann 200 feiern kann. Genau. Und das dritte Ziel ist so ein bisschen auf das Thema Operations Excellence ausgerichtet, sodass wir interne Prozesse uns angucken, dort effizienter werden, besser abgestimmt sind, um mit der gleichen Energie noch mehr Wirkung erzielen zu können oder die gleiche Wirkung in Zukunft vielleicht mit weniger Ressource auch hinzubekommen.
Klar.
Und ganz zum Schluss, selbstverständlich, das will jeder sein, der beste Arbeitgeber der Region. Und wenn man das so grundlegende Konzepte sich da nochmal anguckt, heißt es für uns einerseits zu identifizieren, wo kann ich vielleicht Skalierungseffekte erzielen. Das ist auch ein neues Wort für die Organisation.
Mhm. Also ein bisschen Vokabeln haben
genau,
wir
Genau, wir haben ein bisschen Vokabeln geübt. Das kann ich auf unterschiedliche Art und Weisen tun. Also wir haben schon erwähnt, dass wir sehr personallastig unterwegs sind. Mhm. Das heißt, jetzt sind wir auf der Suche nach Geschäftsmodellen, die weniger Personal benötigen, vielleicht in den Bereich Wohnen hineingehen und gucken, welche Wohnkonzepte gibt es für Krefeld, die dann Menschen in Notlagen auch helfen und um da mit weniger Personal einfach trotzdem eine Hilfestellung zu bieten.
Also auch Geschäftsmodellinnovation.
Geschäftsmodellinnovation, was wir noch nicht hatten. Und das andere ist natürlich die Digitalisierung. Und sich zu überlegen, wie gibt es Kompetenzen, die wir uns über die letzten 110 Jahre aufgebaut haben, die man mit digitaler Unterstützung, wo man nochmal die Reichweite deutlich vergrößern kann. Wir haben aktuell erreichen wir knappe 2% der Bevölkerung Krefeld. Das ist schon ganz cool.
Ja.
Vielleicht Digitalisierung kennt dann auch keine Ortsgrenzen. Mhm. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, dann auch nochmal überregional wirksam zu werden. Das sind so die Gedanken, die wir uns da machen.
Absolut. Und ich glaube, da geht es vielen so, die ähnlich aufgebaut sind wie ihr, sei es jetzt in Caritas, Diakonie etc. Jetzt, lass uns mal so einen Schritt jetzt dann nochmal zurückgehen. Jetzt sind wir sehr in eure Strategie auch gegangen. Wie wichtig ist denn, und das hast du ja jetzt insbesondere erfahren, also du hast ja jetzt, ich nenne das jetzt mal drei Welten, so ein bisschen in dir vereint. Einmal diese Sportler-Leistungskultur-Welt, dann einmal so eine MBA-Welt, die ja auch eine spezielle Welt für sich ist, wenn ich das sagen darf. Und dann gleichzeitig jetzt diese soziale Arbeitswelt. Inwiefern gibt es da ein Spannungsverhältnis und wie schafft man es da auch vielleicht eine Balance zwischen, ich muss das als Vorstand ja auch managen und führen. Das gehört ja da auch dazu. Da sind auch Zahlen, Daten, Fakten. Das sind Bilanzen, also alles, was dazu gehört, etc. Und gleichzeitig in einer Organisation, wie ihr das seid, wo die Strategie schon Nächstenliebe heißt, das auch mit mehr als genügend Menschlichkeit zu tun. Also wie schafft man da eine gute Balance zu halten, dass das nicht in die eine oder andere Richtung, weil zu viel Menschlichkeit am Ende des Tages, dann ist auch schön, aber wenn ihr kein Geld verdient, ist halt auch doof, ne? Dann leidet am Ende des Tages auch wieder die Menschlichkeit.
Also es ist in jedem Fall ein schmaler Grat, den man da beschreiten muss. Wenn die Unternehmen in der freien Wirtschaft die letzten 10 Jahre wild angefangen haben, nach ihrem Purpose zu suchen, also auf die Sinnsuche gegangen sind. Yeah. Wir kommen halt aus der Ecke, also wir bohren den Tunnel von der anderen Seite. Wir hatten die ersten 30 Jahre der Organisation war rein ehrenamtlich. Da braucht man nicht mehr suchen. Also aus welcher Richtung man den Tunnel bohrt, welche Richtung da einfacher ist, sei mal. Das finden wir gerade raus. Aber mit 1500 Mitarbeitern hat man einfach auch eine große Verantwortung jedem Einzelnen gegenüber, dass das funktioniert. Da ist die Organisation reingewachsen, ziemlich schnell. Also in 20 Jahren irgendwie 1300 Mitarbeiter dazu geworden.
Und ja, schon ordentlich.
Echt eine Geschwindigkeit hingelegt. Das gilt es jetzt auch in die Managementkultur, in die Führungskultur mit hineinzugeben. Das sind wir noch nicht. Aber wir haben eine gute Mischung aus verschiedenen Köpfen, die lange einerseits diejenigen, die lange in der Organisation schon tätig sind, die sehr viel Erfahrung aus der Organisation mitbringen und die Fahnen hochhalten und andererseits jetzt einfach aufgrund des altersbedingten Fluktuation neue Köpfe, die wir von außen hinzuholen. Ich glaube, dass die Mischung das macht und die auch dafür sorgt, dass da nicht zu viel Geschwindigkeit reingeht und das für die Beteiligten auch aushaltbar ist. Wir müssen uns bewegen, weil wir sonst den Herausforderungen, die da auf uns warten, nicht gut begegnen können.
Aber euch auch nicht selbst überholen an der Stelle, ne?
Genau, also die Leute dann im Galopp zu verlieren, ist halt nicht gesund. Also
Absolut.
Genauso ungesund wie stehen bleiben.
Absolut. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns heute hier so einen tollen Einblick gegeben hast und dass wir mit Strangely Frame auch ein bisschen lernen durften, wie geht Non-Profit. Und dass daraus jetzt ja quasi auch nochmal ein, nenn das jetzt mal, Produkt geworden ist für eine spezielle Art von Branche oder Unternehmen, die das halt brauchen. Ne? Also die, du hast so schön gesagt, vom Purpose her den Tunnel aufbohren können und nicht umgekehrt. Und genau dafür soll es funktionieren. Aber das tut's und das finde ich sehr schön. Vielleicht zum Abschluss, wir wünschen uns ja immer einen Rat zum Ende. Jetzt habe ich überlegt, wem kannst du gut einen Rat geben? Vielleicht anderen Führungskräften in Non-Profit-Organisationen, wenn sie jetzt sagen, ja, wir haben da auch brutale Herausforderungen. Wir können da eigentlich die Augen nicht mehr verschließen und wir müssten jetzt mal so einen Strategieprozess angehen. Was ist der erste Schritt?
Ja, die Erkenntnis, ne? Vielleicht die Erkenntnis, dass Hoffnung keine Strategie ist.
Sehr gut. Und dann das Buch kaufen. Ja, das ist super. Finde ich gut.
Schon die Akzeptanz, dass Veränderung notwendig ist in einer sich ständig verändernden und jetzt auch deutlich schneller sich verändernden Welt. Mhm. Und dass es durchaus funktioniert, sowohl das eine zu tun, ohne das andere
also, zu lassen.
Genau, klar. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, ist, glaube ich, ein ganz guter Grundsatz, um sich da auf die Reise zu machen.
Sehr gut. Ja, und dann der nächste Rat ist, in die Shownotes reingucken, weil da finden dann alle, die das jetzt gehört haben und die vielleicht Non-Profit unterwegs sind, mal das Framework sozusagen als Hilfestellung leicht adaptiert und angepasst für das Thema Non-Profit, das wir euch da gerne mit auf den Weg geben wollen. Von daher, Dana, herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Danke, Christian.
So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcasts. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.